ARD Sounds.
Okay, folgende Situation. Es ist Sommer 2025 und ich stehe in Vénissieux. Das ist so ein Vorort von Lyon, Frankreich. Da ist es ziemlich grün. Es gibt auch ein paar schöne Einfamilienhäuser, Tennisplätze, solche Sachen. Aber es gibt eben auch dieses riesige, hässliche Hochhausviertel. Und genau da bin ich. Da sind zwei junge Typen im Auto. Die hören Musik, haben Scheibe runtergekurbelt und ich gehe auf die zu. Und als ich da vor dem einen Typen stehe, fängt er sofort an, mir Kokain anzubieten. Und er hört einfach nicht mehr auf.
Excellent.
Kokain?
Kokain. Merci. Je suis d'Allemagne, d'Hamburg. Je cherche rien. Je suis journaliste.
Ich erkläre dann einfach, dass ich Journalist bin. Und der eine wirkt einfach so, als wenn er total drauf wäre und will mir die ganze Zeit weiter Kokain verkaufen. Und der andere steigt dann plötzlich aus dem Wagen aus, ziemlich groß, freier Oberkörper, und er kommt so auf mich zu. Und dann fragt er mich, was willst du hier eigentlich in meinem Viertel? Und ganz ehrlich, in dem Moment frage ich mich das auch. Was habe ich hier eigentlich verloren?
Hey, und wir natürlich auch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen. Wir melden uns zurück mit investigativen Recherchen rund um das Thema organisierte Kriminalität. Und dabei beschäftigt uns immer wieder ein Stoff besonders, Kokain. Quasi Kokain ohne Ende. In dieser Staffel erzählen wir euch, wie es Drogenbanden geschafft haben, Kokain unsichtbar zu machen und warum sich inzwischen auch europäische Ermittler nicht mehr anders zu helfen wissen als mit dem Einsatz des Militärs.
As a response to the government's crackdown on drug trafficking.
Der Straßenverkaufswert, der liegt geschätzt bei 500 Millionen Euro.
Then we have to think of drug trafficking as a business.
Dann wurden auch gleich wieder die Waffen gezogen.
Die Täter mit Kriegswaffen mittlerweile ausgerüstet, die auch rigoros davon Gebrauch machen, wenn die Lieferung gestört wird.
The cocaine highway between the Azores and the Canary Islands in Spain.
Kontrollen und ein hoher Ermittlungsdruck wirken. Es kommt weniger Kokain in unseren Häfen an.
Das ist einer der größten Drogenfunde der vergangenen Jahre. Ermittler haben in Wilhelmshaven mehr als 8 Tonnen Kokain sichergestellt.
Und die Täter haben jetzt verstanden, dass die das auch verstanden haben und mussten natürlich ihre Geschäftsmodelle anpassen.
Organisiertes Verbrechen. Kokain ohne Ende. Folge 1. Gewalt mit Ansage. Benedikt Strunz ist Investigativjournalist vom NDR. Er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der organisierten Kriminalität, genauso wie Jörg Diehl. Das ist der Leiter der Recherchekooperation NDR-WDR Süddeutsche Zeitung. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo.
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 Ich bin Lena Gürtler von der NDR-Investigation und ja, viele von euch dürften Benedikt schon ganz gut kennen als OK-Spezialist für organisierte Kriminalität hier im Kanal. Aber Jörg, du bist neu dabei, wie schön, und du bist auch so eine Art OK-Spezialist, Enthusiast könnte man fast sagen, oder?
Enthusiast, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, die organisierte Kriminalität hat mich über viele Jahre schon beschäftigt. Zuvor beim Spiegel, wo ich lange gearbeitet habe und mich auch beschäftigt habe mit Rockerbanden, mit Auftragskillern, mit Geldwäschern, mit Mafiosi, mit allen möglichen internationalen Gruppierungen. Und ich fand dabei immer besonders spannend, wie wir es eigentlich gesellschaftlich und politisch seit Jahrzehnten schaffen, diese erheblichen Gefahren weitestgehend zu ignorieren und zu unterschätzen und uns kaum auf das vorzubereiten, was da eigentlich auf uns zukommt.
Ja, das wollen wir mit diesem Podcast natürlich auch ein Stück ändern. Schön, dass du dabei bist, Jörg. Wir gehen erstmal zurück zu Benedikt nach Frankreich, nach Vénissieux. Da war ja dein Urlaub damals, Benedikt. Warum bist du ausgerechnet in Vénissieux gelandet?
Ja, einige Nächte vor meinem Besuch in diesem Viertel wurde ein junger Mann dort erschossen. Und das war damals nicht die erste Schießerei in Vénissieux. Und es ist seither auch nicht die letzte gewesen. Und eigentlich knallt es in diesen Vororten von Lyon wirklich gerade die ganze Zeit, kann man sagen. Und zwar so richtig. Also musst du dir so vorstellen, es kommt ein Roller und da sitzt dann hinten jemand drauf. Fahrer und Beifahrer sozusagen haben Sturmmasken auf und eine automatische Pistole, Maschinenpistole, Kalaschnikow, und schießt dann 10, 20 Kugeln.
Ich schieße. Oh!
La Savatire. Mais c'est... Oh, Wallah, ça a tiré. Oh, Wallah. Oh, Wallah, ça a tiré. Oh, Wallah, c'est en train de tirer.
Und bei diesen Schießereien geht's eigentlich immer um eins, um Kokain. Und das Verrückte ist, das sind jetzt nicht irgendwie Abrechnungen zwischen den Bossen von Drogenbanden oder so, sondern das spielt sich wirklich auf der Ebene von Straßendealern ab, die mittlerweile auch alle bewaffnet sind, also oder sehr, sehr viele. Weil es eben einfach harte Kämpfe darum gibt, welche Gruppe an welcher Stelle und in welchem Straßenzug da irgendwie Kokain verkaufen darf und welche nicht.
Wie kommt das dazu, dass es so wichtig ist, dass sie sogar in Schießereien verwickelt sind?
Es geht ja ganz banal einfach um Geld, um richtig viel Geld. In Vénissieux kauft halb Lyon sein Kokain. Also jetzt nicht halb Lyon, aber einfach wahnsinnig viele Leute kaufen da Kokain. Und wenn du da in diesem Hochhaus-Ghetto rumläufst und an die Wände schaust, siehst du auch quasi an den Verkaufsstellen, da haben die dann dran gesprüht. Also ganz offen, ein Gramm Kokain kostet 40 Euro und ein halbes 20, ein Viertel dann 10 Euro. Also das ist wirklich so total offen. Und wenn du quasi das einmal durchrechnest, was da der Umsatz ist, dann ist es so, die Bande, die den Straßenzug kontrolliert, verdient Millionen. Ja, und als ich dahin bin, hatte ich wahnsinnig viele Fragen im Kopf, weil das ist ja quasi eine Situation, wo du siehst, wo du ganz genau siehst, wie Kokain auf die Gesellschaft wirkt und wie zerstörerisch das dann da ist. Und ich habe mich gefragt, wie sich es anfühlt, jetzt in so einem Viertel zu leben, auch ob die Leute mittlerweile Angst haben, da auf die Straße zu gehen nachts. Und ich habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass mit mir darüber wirklich niemand reden wollte, weil die Leute, war mein Eindruck, wirklich Angst hatten. Also muss man sich auch einmal reinziehen. Die hatten Angst, in einer europäischen Großstadt über dieses Thema zu sprechen.
Ehrlich gesagt herrscht hier eine Omerta, das Gesetz des Schweigens. Darum will ich nicht mit Journalisten sprechen und auch nicht mit ihnen gesehen werden. Ich will keine Probleme.
Und wir waren ja aber bei dieser Situation mit diesen zwei Jungs am Auto. Der eine will dir die ganze Zeit unbedingt Kokain verkaufen. Der andere kommt auf dich zu. Bist du mit denen irgendwie weitergekommen?
Nee, leider überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin ja zu denen hin und ich wusste überhaupt nicht im ersten Moment, dass es Dealer sind. Sonst wäre ich da auch gar nicht hingegangen. Und die Situation war dann einfach ja, ziemlich ungemütlich. Und als der eine dann immer weiter auf mich zukam und es so ein bisschen auch ruckelig wurde, und er da gefragt hat, was willst du hier, habe ich mich spontan entschlossen, dass ich eigentlich nur eins wissen will, nämlich wo die Hauptstraße ist.
Und die beiden, was haben die gemacht?
Ja, die haben mich dann angeguckt, so nach dem Motto, was für ein totaler Vollidiot, und haben dann in irgendeine Richtung gezeigt und ich habe mich dann so freundlich verabschiedet und bin dann weg. Weißt du, das war jetzt irgendwie nicht heldenhaft oder irgendwie sowas. Ich wollte aber aus der Situation wirklich wahnsinnig gerne raus, und zwar im Grunde aus zwei Gründen. Einmal hatte ich im Sender niemandem Bescheid gesagt, wo ich gerade in der Situation bin. Das machen wir immer. Das war eher so eine spontane Sache, dass jemand sozusagen dann auch telefonieren kann, wenn ich mich nach einer bestimmten Weile nicht melde. Und der zweite Grund war einfach der, ich konnte die Typen überhaupt nicht einschätzen. Also eine voll drauf, der andere eher so muskulös. Ich wusste, da gibt es auch Stress irgendwie in dem Viertel. Da war dann so ein Mäuerchen, ich wäre nicht schnell weggekommen. Und dann, als ich da raus war, war ich auch froh. Und ich habe dann übrigens nochmal aufs Handy geguckt und habe geschaut, wo war das eigentlich? Und dann war das wirklich auch genau der Platz, also das Haus, wo es vorher diese Schießerei gegeben hat. Und dann dachte ich mir so, ey, gut, dass ich ja weg bin und der Urlaub fängt an und schön.
Und wahrscheinlich nicht in Lyon, der Urlaub, oder?
Nein. Weiter südlich mit viel Wasser. Ja.
Du hast gesagt, Vénissieux, das ist ein Vorort von Lyon. Wenn wir jetzt ein bisschen reingehen in die Stadt, was ist da los?
Also es gibt einfach wirklich da in dieser ganzen Region ein richtiges Gewaltproblem. Das spielt sich in den Vororten vor allem ab, da geht es richtig zur Sache. Und das ist seit meinem Besuch, also letzten Sommer, auch noch deutlich schlimmer geworden. Und wir haben jetzt gerade wirklich Situationen, wo du Execution-Style Hinrichtungen siehst, ganz, ganz heftig. Also ich hatte jetzt nochmal eine neue Zeitung gelesen und da stand dann eben drin, Polizei findet verbrannte Leichen in einem Auto, Obduktion ergibt, die haben Einschusslöcher, du hast häufiger irgendwie diese kolumbianischen Killerkommandos, gerade in Frankreich ein Thema. Also wirklich, wirklich heftige Szenen, die du nicht haben willst.
Ja, also so eine Art Gewaltwelle, aber ist das vor allem in Lyon oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, das ist nicht nur in Lyon, ganz und gar nicht. Es gibt seit einigen Jahren eine regelrechte Gewaltwelle, die ganz Frankreich überrollt. Und das ist hier in Deutschland in den Medien gar nicht so präsent, aber das ist wirklich erschreckend.
A number of prisons in France have been targeted overnight, the justice minister says, including incidents outside prisons in Marseille and Toulon. It's reportedly being seen as a response to the government's crackdown on drug trafficking.
Ja, für diese jüngste Gewaltwelle der Narcos in Frankreich gibt es wirklich viele Beispiele. Ein ganz heftiges stammt aus dem Frühjahr 2025.
Cars have been set alight in prison car parks, while gunfire was heard in Toulon.
Damals werden innerhalb von wenigen Tagen mehr als 10 Gefängnisse angegriffen und auch Privathäuser von Justizbediensteten, die in diesen Gefängnissen arbeiten. Und eingesetzt werden Molotow-Cocktails, es werden Schüsse aus Sturmgewehren abgegeben. Und diese Attacken, das wird relativ schnell klar, sind koordiniert und über ganz Frankreich verteilt.
Une prison et un agent pénitentiaire visé par de nouvelles attaques. Trois véhicules stationnés sur le parking du centre de détention de Tarascon
toute la France.
To a series of violent attacks on prisons. Since last Sunday, cars have been torched in.
Nine facilities have now been targeted since Sunday night, including this one in Toulon, where assailants fired at the prison doors. The anti-terrorist prosecutor's office is taking charge of the investigation.
It's a serious intimidation. They're clearly trying to see if the state will back down.
Und Jörg, was ist der Grund für diese Angriffswelle?
Ja, die französischen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass diese Angriffswelle koordiniert war, also nicht einzelne Attacken waren, sondern dass sie sich jemand ausgedacht hat. Und das ist auch die Interpretation der Behörden, dass es der organisierten Kriminalität mit dieser Angriffswelle darum ging, ein härteres Vorgehen des Rechtsstaats gegen den Drogenhandel zu verhindern. Damals plante Frankreich nämlich den Bau besonders sicherer Gefängnisse. Man wollte verhindern mit diesen Gefängnissen, dass also die Drogenbosse weiterhin ihren Geschäften nachgehen können, selbst wenn sie in Haft sitzen. Und genau das wollten offenbar diese Gangs verhindern und mit diesen Gewaltattacken also ein Zeichen setzen, dass der Rechtsstaat sich zurückziehen solle.
Aber sag mal, verstehe ich das wirklich richtig? Das ist so ein Beispiel dafür, wo organisierte Kriminalität den Staat quasi direkt herausfordert oder vielleicht kann man es sogar noch zuspitzen, besser gesagt, sogar angreift.
Ich finde, das kann man so sagen. Und die französische Politik, die sieht es ja genauso, auch die Strafverfolger. Und ganz interessant, dann kurz nach diesen Attacken, die Jörg gerade erwähnt hat, ist dann in Frankreich so ein französischer Bericht geleakt worden. Der stammt von den dortigen Antidrogenbehörden. Und im Grunde geht es darin eben so um die Frage, was sind eigentlich die Folgen der Kokainwelle? Und da steht dann halt aufgelistet drin, ja, zunehmender Kokainhandel führt zu einem massiven Anstieg von Gewalt im Sinne von Schießereien, Entführungen, Auftragsmorden, volles Programm. Und allein für 2024 zählt eben die französische Polizei mehr als 400 Angriffe im Zusammenhang mit dem Drogenhandel. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass sich diese Gewalt mittlerweile auch gegen Vertreter des Staates richtet, beispielsweise bei dieser Attacke auf diese Gefängnisse, aber auch gegen Polizisten und im vergangenen Jahr besonders schlimm finde ich auch gegen einen Lokalpolitiker aus Marseille. Der setzt sich selbst gegen die Macht der Drogenbanden ein, engagiert sich da. Der heißt Amin Kessassi und dessen Bruder. Der wurde im Winter von einer Drogenbande erschossen. Und das Zeichen, das sagen die Ermittler, das sagt auch Kessassi selbst, das Zeichen war halt klar, so, wir kommen vielleicht nicht an dich ran, du Politiker, der sich da engagiert gegen die Drogenhändler, aber zumindest deinen Bruder, den kriegen wir.
Okay, Benedikt, lass uns noch mal kurz stoppen an dieser Stelle. Wir haben ja schon mal über die Kokainwelle gesprochen, das war vor 5 Jahren, da habe ich so eine Art Déjà-vu. Also ist schon eine Weile her, oder?
Total lang her.
Jörg, du warst damals, glaube ich, noch beim Spiegel.
Ja, so war's.
Und hast wahrscheinlich auch schon über Kokain damals berichtet.
Und über den Mord an Peter de Vries in Holland, ja, genau. Käse, Koks und Killer, die Titelgeschichte haben wir damals gemacht.
Wahnsinnig gutes Cover, wenn ich das hier sagen darf.
Vielen Dank.
Gut, bevor wir jetzt länger hier in vergangenen Zeiten schwelgen, man kann, wenn man mal wieder ein bisschen ernster werden will, schon sagen, 2021 schon haben Experten vor den Folgen der Kokainschwemme gewarnt und sie haben auch davor gewarnt vor der wachsenden Gewalt, auch wir haben hier schon drüber gesprochen. Nicht nur in Belgien, du hast es erwähnt, Jörg, die Niederlanden, sondern auch in anderen Ländern, die von dieser Kokainschwemme betroffen sind. Muss man jetzt also feststellen, dass diese Warnungen richtig waren, dass sie sich bewahrheitet haben?
Ja, das muss man, glaube ich, sehr nüchtern feststellen. Also wir sehen im Ausland, auch mitunter im Inland, wirklich brutale Auseinandersetzungen, bei denen sogar Kriegswaffen eingesetzt werden. Und das sind häufig Auseinandersetzungen eben im Milieu unter Kriminellen, weshalb sie dann mitunter medial auch nicht so breit berichtet werden. Was mich mindestens genauso sehr umtreibt und besorgt, ist das Ausmaß der Korruption, die in Deutschland um sich zu greifen scheint. Dazu gibt es keine wirklich belastbaren Statistiken, aber sowohl Benedikt als auch ich, wir machen das ja schon ein bisschen länger und ich glaube, unser Eindruck ist der, dass da etwas ins Rutschen gerät, dass wir immer mehr bestechliche Hafenmitarbeiter sehen, Zöllner, Polizisten, Staatsanwälte, Richterinnen, andere Amtsträger und irgendwie, also mich treibt das sehr um, das Gefühl, dass da etwas zu kippen beginnt und dass diese gesellschaftlich zersetzende Kraft eben der Drogenkriminalität und des Geldes auch in Deutschland eben um sich greift.
Absolut.
Ja. Wie sieht es denn bei uns in Deutschland aus? Hamburg ist, ich sag's mal vorsichtig, oder war ja auch lange Zeit ein Hotspot des Kokainhandels. Ist diese Gewalt, von der wir hier reden, die mit dem Drogenschmuggel und auch mit dem Handel zu tun hat, ist die auch hier angekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab in den vergangenen Jahren eine ganze Serie von Schießereien unter Hamburger Kokainhändlern, sehr brutal und ohne Rücksicht auf Dritte. Also da geht zum Beispiel ein Bewaffneter in einen Dönerladen auf der Reeperbahn und schießt dort wild um sich. Und man kann wirklich von Glück sagen, dass dabei niemand gestorben ist. Und auf dem Kiez detoniert ein Sprengsatz. Und in vielen Fällen waren das eben Abrechnungen unter Drogenhändlern, die aber keinerlei Vorkehrungen treffen, dass nicht Unbeteiligte eben auch getroffen werden könnten. Und man muss sagen, trotz dieser Gewaltakte in der Öffentlichkeit ist Hamburg eigentlich noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Es hätte nämlich in den vergangenen Jahren auch wirklich ganz anders kommen können. Es gab einige Situationen, da fehlte nicht viel und Hamburg wäre in einen Bandenkrieg hineingeschlittert, wie er auch Antwerpen und Amsterdam erschüttert hat. Und ich denke da besonders an eine Situation, das liegt jetzt schon einige Jahre zurück, 2020 war das, und die spielte sich in einem türkischen Kulturverein ab, Frikik hieß der.
Wo ist der in Hamburg?
Der Club hat heute einen anderen Namen, der ist in Ottensen.
Ah, Ottensen, ja, ist eine schicke Wohngegend, viele Familien.
Ja, das schöne, bürgerliche, teure Ottensen und genau da mittendrin. Wenn du dir das vor Augen rufst, du kennst vielleicht die Fabrik, ja, diesen Kulturtreff. Mhm. Und wenn du von da aus die Bahrenfelder weiter runter gehst Richtung S-Bahn, da kommt dann auf der rechten Seite ein wirklich sehr beliebter Spielplatz.
Ja, ja. Also kenne ich, habe ich vor Augen, ist so eine Wohngegend, da wollen alle irgendwie hin.
Genau gegenüber von diesem Spielplatz lag also dieser Kulturverein, der heute anders heißt. Und damals, 2020, spielt sich da also etwas wirklich ausgesprochen Gefährliches ab. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der Memo genannt wird und der wirklich eine ganz große Nummer im Hamburger Kokainbusiness ist.
Heißt genau?
Naja, er ist so etwas wie die Tür zum Hafen, also das Tor zur Welt, könnte man sagen. Das heißt, wenn andere Gruppen Kokain nach Hamburg importieren, auf Schiffen, in Containern, dann sorgt Memo mit seiner Bande dafür, dass das Koks auch sicher den Hafen verlässt.
Ich habe durch Zufall ein ehemaliges Mitglied dieser Bande von Memo auch kennengelernt. Harry heißt er. Mit dem telefoniere ich ab und zu. Wir treffen uns auch schon mal und ja, sprechen eben über so Okasa.
Kurz mal, stopp. Du triffst dich mit diesem Mann aus der organisierten Kriminalität oder also ist der noch tätig? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, also der hat seine Haftstrafe abgesessen und es gehört halt immer zu unserem Beruf, oder? Mit allen Seiten zu sprechen, mit den Strafermittlern, mit den Opfern von organisierter Kriminalität, aber natürlich dann auch mit den Leuten, die die Kenntnis aus erster Hand sozusagen haben. Und ich wollte einfach verstehen, wie dieses Geschäftsmodell in dem Fall von Memo funktioniert hat. Und Harry hat mir das folgendermaßen beschrieben.
Wenn das ein Container ist mit 100 Kilo, dann kannst du ausrechnen 15-20%. Das heißt, von 100 Kilo kriegst du dann 15-20 Kilo. Damals zu damaligen Preisen, also 29.000, sagen wir jetzt mal, mal 15 oder mal 20. Dann musst du noch die Mitarbeiter bezahlen, Nebenkosten und so weiter. Dann machst du trotzdem aber noch sehr viel Gewinn. Ne?
Also zusammengefasst quasi, Memo holt dieses Kokain aus den Containern, bringt es an einen sicheren Ort und dann darf er dafür 15-20% behalten. Also das war früher dieses Businessmodell. Memo sitzt auch eine Haftstrafe ab. Und es ging da aber ja nicht nur um 100 Kilo Lieferung.
15 Kilo, ja, die werden dann erstmal zum sogenannten Bunker gebracht. Das ist meistens halt eine Privatwohnung oder wird auf mehreren Bunkers, also mehrere Privatwohnungen aufgeteilt. Und dann wird sich auch gleich an den Verkauf gemacht. Ne? Also das heißt, dann wird das Kokain abgepackt. Entweder verkauft man gleich wieder auch Blöcke, also sprich in Kilopreisen. Aber ein großer Teil wird dann halt auch auf der Straße verkauft, halt in kleinen.
Also kurz, Memo und seine Leute verdienen einfach richtig gut Geld. Und sie sorgen zum einen dafür, dass die Container mit dem Kokain sicher aus dem Hafen rauskommen. Und dann holen sie den Stoff halt auch aus den Lüftungsklappen beispielsweise, wenn er da verbaut ist. Oder auch, kommt auch vor, aus dem Containerboden, also aus den Hohlräumen in diesem Containerboden.
Das heißt, da wird dann der Boden tatsächlich komplett aufgeflext, in Südamerika schon. Dann wird das Styropor aus dem Boden rausgenommen und das dann mit den Kokainblöcken voll gemacht und der Boden wird dann wieder sauber zugemacht und in Deutschland wird der Boden dann wieder geöffnet. So, da wird der angehoben mit einem Gabelstapler, werden dann Ketten rangemacht und so weiter, dann wird der angehoben. Das ist auch was auch schon echt riskant ist. Ne? Also ich stell mir nur mal vor, weil die Jungs krabbeln da drunter unter der Stahlplatte. So. Also das ist halt sehr Stahl oder Eisen halt. Und die Jungs krabbeln da drunter und fangen an, das Kokain zu bergen. Und wenn da mal irgendwas schief geht, ja, dann sind die matsch, die Jungs. Ne? Aber das ist halt das Risiko, was sie eingehen. Also ich wäre sowas niemals eingegangen. Also.
Und das System ist quasi immer dasselbe. Also Memo und seine Leute holen das Kokain aus dem Container, nehmen sich ihre abgesprochenen Prozente und den Rest kriegen die Leute, die eben in die Lieferung investiert haben oder die den Auftrag gegeben haben.
Und man muss sagen, dieses Geschäft, dieses Modell, das läuft eine ganze Weile ziemlich gut, bis zu dem Punkt, an dem dann Kokain fehlt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern Dutzende Kilo Kokain fehlen und die sind weg und keiner weiß, wo sie geblieben sind. Und in dem Fall ist das auch noch besonders schlecht, weil an dem Deal auch noch die Mokromafia beteiligt ist.
Mokromafia, Jörg, als Stichwort, sag nochmal zwei, drei Sätze dazu.
Ja, diese Mokromafia, das sind sehr gefährliche Gruppierungen aus den Niederlanden, die in der Vergangenheit durch extreme Brutalität aufgefallen sind, die verantwortlich sind für Morde, für Entführungen, für schlimmste Folter. Der Mord an dem Journalisten Peter de Vries in Holland zum Beispiel geht auf ihre Kappe. Sie haben Politiker bedroht, die sich in Safe Houses flüchten mussten. Die niederländische Königstochter musste ihr Studium abbrechen und an einen sicheren Ort gebracht werden, weil die Mokromafia Pläne geschmiedet hatte, sie zu entführen. Also das sind wirklich Männer, mit denen nicht zu spaßen ist.
Okay, und diese Mokromafia, die spielt auch in unserer Geschichte, die in Ottensen in Hamburg spielt, eine größere Rolle.
Genau, diese Mokromafia ist auch da involviert und eines Tages bekommt Memo also ein Foto auf sein Handy geschickt. Und auf diesem Foto ist einer von Memos Laufburschen zu sehen und der sieht nicht glücklich aus. Der ist entführt worden und das sieht man auf dem Bild, dass er verletzt ist, dass er eine Verletzung im Gesicht hat. Und in diese Entführung sind mehrere Kolumbianer verwickelt, die extra nach Hamburg gereist sind, um zu klären, wo denn diese Dutzende Kilo Kokain eigentlich geblieben sind, die da jetzt fehlen.
Ja, und wie soll man sagen, dieses Foto ist so eine Art, weiß nicht, Einladung, die man nicht abschlagen kann?
Es ist ein wenig subtiler Wink mit dem Zaunpfahl, würde ich sagen. Also eine Einladung zu einem klärenden, ernsten Gespräch mit dem natürlich ganz klaren Subtext, wenn du nicht auftauchst, dann ist dein Mann tot.
Okay, und wir haben ja vorhin von Ottensen gesprochen und diesem Club, dem Freekick. Was hat der damit zu tun?
Ja, das Treffen findet genau da statt, in diesem türkischen Café im Freekick und gegenüber eben von diesem Spielplatz. In einem Hinterzimmer. Und an dem Treffen nehmen Memos Leute teil, aber auch einige Männer, die in diesen Deal investiert haben und eben die Kolumbianer. Und im Grunde genommen sind alle bewaffnet und die Kolumbianer tragen zudem Handschuhe. Echte Profis, muss man sagen. Und es gibt von dem treffen Fotos, die ich dir gerne mal zeigen kann.
Ja. Ja, das Foto, das ich jetzt hier vor mir habe, da sehe ich irgendwie so einen türkischen Club, recht spartanisch eingerichtet, Neonlicht, ein runder Tisch, darum nur Männer, einige sitzen, einige stehen, alle sehr dunkel gekleidet. Ja, und im Hintergrund steht tatsächlich ein Mann mit einer Schrotflinte.
Ja, das ist einer von Memos Leuten, ein Aufpasser, der also diese Pumpgun hinter seinem Rücken versteckt. Aber irgendwann ist die Anspannung so groß und es bricht ein Streit aus zwischen diesen Männern. Und der Typ mit der Pumpgun, der lädt die durch und zielt mit diesem Gewehr, also auf die Kolumbianer. Und alle anderen Männer ziehen auch ihre Knarren und zielen aufeinander.
Und die Kolumbianer, was machen die?
Die bleiben cool. So steht es jedenfalls in den Ermittlungsakten und das erzählen sich hinterher auch Memos Leute.
Also war er gesagt verblüfft von denen, weil er gesagt hat, die waren komplett unbeeindruckt. Also auch und alle, die Waffen gezogen haben, standen die Kolumbianer einfach nur daneben und waren so unbeeindruckt. So also, als kennen die sowas schon, solche Situationen so. Und genau, und ja, so war die Reaktion von den Kolumbianern. Also die waren recht entspannt, waren weder aggressiv oder sonst irgendetwas. Sie wollten die Situation halt geklärt haben. Ne?
Aber hatten trotzdem alle Handschuhe an und waren bewaffnet.
Ja, absolute Profis.
Und wie ging es dann weiter? Wie kamen die da raus aus der Situation?
Ja, das ist das Verrückte und für Hamburg muss man sagen, wahrscheinlich ein riesiges Glück. Denn letztlich kann die Situation geklärt werden und Memo kann offenbar den Kolumbianern klar machen, dass er die Drogen nicht gestohlen hat, dass der Verdacht also eine andere Person treffen muss und sein entführter Handlanger wird auch freigelassen und um Haaresbreite entgeht Hamburg einen blutigen Bandenkrieg.
Ja, okay, das klingt echt knapp, wenn man sich jetzt nochmal die Situation vorstellt, draußen auf der Straße irgendwie spielende Kinder direkt davor, knapp.
Ich finde es auch total knapp. Also wenn man sich das wirklich nochmal so verdeutlicht, was da hätte passieren können. Also wir hatten da ja am Tisch irgendwie, Jörg hat es erzählt, mehrere türkisch dominierte Gruppen, die der Typ, der diese Drogen geklaut haben soll, der soll aus der albanischen organisierten Kriminalität stammen, dann irgendwie noch Mokro-Mafia, die da noch rumspringt und dann noch so ein kolumbianisches Killerkommando. Und wenn es bei sowas wirklich dann zum Shootout gekommen wäre, da in Ottensen, dann ist es ja damit auch nicht getan, sondern es gibt wirklich wahnsinnig viele Beispiele, wo genau solche Situationen, also Kokain kommt weg, wird gestohlen und man findet den Schuldigen nicht, wo sowas dann wirklich der Startschuss für echt langwierige Drogenkriege ist.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, ein ganz bekanntes Beispiel ist 2014 in Spanien. Da sind 200 Kilo Kokain verschwunden. Und diese Drogen gehörten eigentlich zwei Clans aus Montenegro. Und die haben bis dahin auch zusammengearbeitet, also ganz entspannt. Und man konnte aber den Schuldigen nicht finden. Und das hat dann dazu geführt, dass sich diese beiden Clans, Kavac und Scagliari, wirklich bis aufs Blut bekriegt haben. Und dieser Feldzug sozusagen, diese Fehde, die dauert bis heute an. Und seither wurden nur wegen diesen 200 Kilo europaweit irgendwie 70 Menschen ermordet. Auch teilweise in Deutschland. Also wirklich überall, wo die sich treffen, geht's los. Und man sieht daran dann einfach, wie solche Auseinandersetzungen sich sehr, sehr lange einmal ziehen können und dass sie auch wirklich wahnsinnig brutal ausgefochten werden. Und das Ganze dann irgendwie mit Hamburger OK-Größen und noch Mokro-Mafia, Kolumbianer, Albaner, das alles in Hamburg willst du nicht haben. Also dann viel Spaß.
Ja. Ja, ihr habt es beide sehr eindrücklich beschrieben. Irgendwie Hamburg ist da knapp an so einer Situation vorbeigeschrammt, wie es vielleicht auch in Frankreich am Anfang beschrieben wurde von euch oder auch in den Niederlanden war. Das Geschäft mit Kokain, kann man wahrscheinlich nicht oft genug sagen, trägt diese Gewalt organisierter Kriminalität in so Städte mit großen Häfen wie eben Hamburg, Antwerpen, Rotterdam. Was tun denn die Behörden dagegen?
Ja, die setzen unter anderem auf stärkeren Schutz der Häfen. Da können wir vielleicht noch mal ausführlicher drüber sprechen. Und tatsächlich scheint das auch erfolgreich zu sein. Also es wird immer weniger Kokain in den Häfen sichergestellt, zumindest eben in Hamburg, aber auch in Rotterdam und Antwerpen.
Also genau für die Häfen, auf denen der Fokus der lateinamerikanischen Kartelle stand, um ihr Kokain nach Europa zu bringen.
Ganz genau.
Könnte man also denken, dass da irgendwie ein Ende der Kokainwelle in Sicht ist, die ja auch eben diese ganze Gewalt mit sich bringt? Ist das so? Ist da ein Ende in Sicht?
Ja, das ist halt wirklich das Paradoxe. Weil alle verfügbaren Indikatoren, die wir kennen, sagen uns, es kommt heute noch viel mehr Kokain nach Europa als noch vor einigen Jahren. Also es gibt nicht weniger, sondern mehr Kokain in Europa.
Ja, das würde ich absolut bestärken, denn ich glaube, im Moment haben wir es nicht mit weniger Kokain zu tun, sondern mit einer wirklich unsichtbaren Kokainflut, die nach Europa rollt, einer Kokainwelle. Und ich fürchte, das haben noch nicht alle Verantwortlichen wirklich verstanden.
Ich freue mich wirklich, ich habe das gerade schon gesagt, freue mich wirklich seit Tagen auf diesen Termin. Ein wichtiger Erfolg ist der Rückgang der Kokainsicherstellung auf 16 Tonnen. Und dieser Rückgang zeigt, dass Kontrollen und ein hoher Ermittlungsdruck wirken. Es kommt weniger Kokain in unseren Häfen an.
Was steckt wirklich hinter diesen Erfolgsmeldungen, die Lars Klingbeil hier vermeldet? Darum geht es in unserer nächsten Folge. In der hat sich Benedikt übrigens auch ein ganz persönliches Bild gemacht von den Sicherstellungen im Hamburger Hafen. Und es geht in der nächsten Folge auch um Kokainpreise, denn die bereiten den Drogenfahndern zurzeit richtig Sorgen. Kokain ohne Ende. Das war Folge 1 der neuen Staffel von Organisiertes Verbrechen – Recherchen im Verborgenen. Autor dieser Folge: Benedikt Strunz. Mit Recherchen von Jörg Diehl, Antonius Kempmann, Roman Leberger und Benedikt Strunz. Mitarbeit: Eike Müller und Maja Rollberg. Redaktion: Lena Gürtler. Produktion: Jürgen Kopp und Christoph van der Werf. Juristische Beratung: Klaus Siegmann und Philipp Steinhübel. Distribution: Nils Kinkel. Eine Produktion von NDR Info. Und wenn ihr noch einen Podcast-Tipp wollt?
Hallo, ich bin Anna Engelke aus dem ARD Hauptstadtstudio. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien spreche ich über Sicherheitspolitik mit Militärhistorikern oder mit Politikwissenschaftlerinnen. Und es geht um die Frage, wie Deutschland die Zeitenwende umsetzt. Was passiert da eigentlich gerade in der Bundeswehr? Was läuft schon gut? Und wo wird das viele Geld vielleicht an falscher Stelle ausgegeben? Hört also gerne mal rein. Jeden Dienstag und Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Sounds App.